is now just a step down, and I'm totally happy. Wow! Everyone here in Hurghada just celebrating everywhere. Very unbelievable. I can't imagine that. Wow.
Congratulations, congratulations. Very, yeah, very, very good.
But you know that seriously, we have to work and work a lot for next time to be more democratic and to be more liberal people and to, oh my God, I can't imagine how I can feel. My tongue cannot move to how express about my feeling now. Seriously, my tongue cannot express how can I feel. There's no word can I express that. Seriously, wow.
Ja, wir hören es. Wenigstens einmal in 30 Jahren hat Mubarak den Ägyptern am Freitag eine Freude gemacht. Und wir haben es auch gehört, der Job der Demokratiebewegung ist noch lange nicht beendet, aber es wurde erstmal gefeiert. Überhaupt, die Proteste in Tunesien haben ja ganz offensichtlich, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, eine Welle von Revolutionen verursacht, die über den ganzen arabischen Raum schwappt. Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht da seit Wochen Ägypten, aber auch in vielen anderen Ländern regen sich mehr oder weniger heftige Proteste eines Unmuts mit den jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen. So im Jemen oder in Syrien und auch in Jordanien wurde rund 3 Wochen lang protestiert. Nun scheint sich die Bewegung jedoch wieder zu beruhigen und die Bevölkerung sich mit Reformen zufrieden zu geben. Das jedenfalls meint der Politikwissenschaftler Theodor Hanf, den wir hören, über die Hintergründe der spezifisch jordanischen Situation.
Durch die neue Medienlandschaft im Nahen Osten weiß man heute im Jemen eher, was in Syrien abgegangen ist und in Ägypten und in Tunesien, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und man fühlt sich dadurch ermuntert. Also Leute, die vor 30 Jahren vielleicht gerne protestiert hätten, haben damals den Mund gehalten, weil ihnen kein Beispiel vor Augen stand, während es ihnen jetzt per Fernsehen und per Funk vorgeführt wird.
In Jordanien sind die Proteste nach rund 3 Wochen jetzt ja anscheinend schon wieder abgeebbt. Würden Sie meinen, dass damit die revolutionäre Welle an Jordanien schon vorbei ist?
Ich glaube, es hat überhaupt gar keine revolutionäre Welle dort gegeben. Nach den Nachrichten, die man im Vorderen Orient bekommt, waren die Manifestationen in Amman von maximal 1500 Leuten besucht und dann noch ein paar Hunderte an anderen Orten. Aber es hatte überhaupt nichts, auch wenn man die Bevölkerungsunterschiede zwischen Jordanien und Ägypten in Rechnung stellt, überhaupt nichts von dem Ausmaß dessen, was in Ägypten abgegangen ist. In Jordanien ist ja immer schon mal protestiert worden, wenn die Wirtschaftslage nicht so ganz toll war, was ja öfter vorkommt. Wenn Subventionen vermindert werden, wenn das Brot teurer wird, dann wird protestiert. Was neu ist jetzt in der Entwicklung der letzten Wochen, dass nicht nur Jordanier palästinensischer Herkunft ihren Ärger gezeigt haben, sondern dass auch einige der transjordanischen Beduinenstämme Unmut geäußert haben über das Staatsbudget. Sie sind der Auffassung, sie kämen zu kurz. Bei ihnen würde zu wenig investiert im Vergleich zu dem, was in den Städten mit ihrer überwiegend palästinensischen Bevölkerung investiert wird.
Sie haben es schon angesprochen, die Forderungen, die Unmut erzeugt haben, waren vor allem wirtschaftliche. Allerdings wurde in letzter Zeit auch berichtet, dass auch Verfassungsänderungen gefordert wurden. Insbesondere soll der König nicht mehr den Premier ernennen können, sondern der soll vom Parlament ernannt werden. Überwiegen tatsächlich die wirtschaftlichen Forderungen oder erwachsen jetzt so langsam auch stärker politische heran?
Also die politischen Forderungen, die werden alle Jahre wieder mal gestellt, aber bisher hat das Königshaus bzw. hat die transjordanische Bevölkerung, die im Wesentlichen dahinter steht, sich davon überhaupt nicht rühren lassen. Was passiert? Dann wird mal eine Regierung umgebildet. Die Regierungen in Jordanien bestehen aber aus einem Karussell erfahrener Minister, die berufen, abberufen werden, von einem Ministerium zum anderen gebracht. Also, wie heißt das oft nach diesem schönen französischen Sprichwort? Je mehr sich das bewegt, umso mehr bleibt es das Gleiche.
Soweit der Politikwissenschaftler Theodor Hanf hier über die Hintergründe einer spezifisch jordanischen Situation. Und vom arabischen Raum schauen wir nach Deutschland. Dort gibt es mal wieder ein Beispiel dafür, wie scheinbar fortschrittliche Forderungen in ihr Gegenteil verkehrt werden, wenn sie nämlich eingelöst werden. Es geht mir um die Erfindung von Bildungsgutscheinen für den bildungsfernen Nachwuchs, wie es heißt. Eine Idee, die ihren Anlass gefunden hat vor ziemlich genau einem Jahr. Damals hatte ja das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Hartz-IV-Regelsätze nachgebessert werden müssten. Schlicht und ergreifend, weil sie den Empfängern keine ausreichende Teilhabe am kulturellen Leben sicherten. Nun gibt es einige Vorstellungen und Vorschläge, zum Beispiel den von der Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Nach diesen Vorschlägen dürfte es bald Bildungsgutscheine geben. Nicht mehr nur für Erwerbslose, nein, für Kinder. Seit 8 Jahren gibt es diese Gutscheine für Erwerbslose nun auch für Kinder, und zwar am besten bundesweit. Das Verfahren ist relativ bekannt. Der Bedürftige, die Bedürftige erhält eine Bewilligung von einem nicht übertragbaren Gutschein für inhaltlich ganz genau bestimmte Bildungsmöglichkeiten. So soll etwas finanziert werden, was im besten Fall auf direkten Wege bei den Kindern ankommen soll. So hofft es jedenfalls Frau von der Leyen. Wie gesagt, seit 2003 gibt es bereits für Erwachsene Bildungsgutscheine, die so eine Art Weiterqualifikation darstellen, für 3 Monate. Diese werden bewilligt, undurchsichtig, bürokratisch, wie so häufig. Und wie so häufig ist es auch nichts anderes als eine Form von Beschäftigungstherapie, die den Betroffenen ihre Abhängigkeit vom Staat ebenso brutal vor Augen führt wie ihre Überflüssigkeit. Nun also Bildungsgutscheine für den Nachwuchs. Soll sich das Vorhaben von Frau von der Leyen verwirklichen, setzen sich diese Bildungsgutscheine aus 4 Komponenten zusammen. Soll Gelder für Lernförderung geben, fürs Schulessen, für die Anschaffung von Arbeitsmaterialien und die Förderung des Vereinslebens. Was heißt das nun konkret? Schaut man auf die sowieso schon mageren Hartz-IV-Sätze, vermutlich nicht mehr, als dass neben der allernötigsten Grundausstattung gerade mal ein paar Nachhilfestunden und ein Mal- und Sportkurs finanziert werden könnten. Die Bildung, die sich daraus ergibt, hat mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Hilfsempfänger wenig zu tun. Das werden deprimierende und ärmliche kulturelle Aktivitäten sein, die den Kindern von Hartz-IV-Empfängern ermöglicht werden sollen. Also nachmittägliche Sonderförderung. Trost und ideenlos in irgendwelchen Laienspielgruppen oder beim Körbeflechten dürfen sie dann vor sich hin dümpeln. Versteckt wird dieses Gefühl der Ausweglosigkeit vermutlich noch durch das Bewusstsein, dass man sich eben nichts alleine aussuchen kann. Nicht einmal welche Form von Bildung oder kultureller Erfahrung man sich in seinen Kindern verschaffen will. Der Staat ist es, der genehmigt und verbietet. Der Staat ist es, der die Überflüssigen und ihre Kinder fortan ideell ebenso kärglich durchfüttert wie materiell. Wie Magnus Klaue es formuliert, der Publizist: die Tochter malt, der Staat zahlt, der Sohn trainiert und das Amt alimentiert.